Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin euer Moderator für den heutigen Abend. Ich bin der Franz. Dabei ist wie immer der Nils. Hallo Nils, wie warm ist es bei dir heute?
Hallo, es ist sehr warm. Und das sage ich deswegen, weil der Franz mich ja sehen kann und ich habe kein T-Shirt an. Es ist wirklich sehr warm.
Man muss dazu sagen, der Nils hat auch im Büro öfter kein T-Shirt an. Zumindest als heute das erste Mal, aber dann immer öfter. Ich denke, ab jetzt wird er das vielleicht als Standard integrieren.
Ich muss sagen, ich habe mich in der Homeoffice-Zeit unter Corona daran gewöhnt, wenn man alleine zu Hause ist und niemand da ist und man in so einer Dachgeschosswohnung wohnt, dann ist das sehr befreiend, wenn man dann doch mal das Shirt weglassen kann. Vielleicht könnt ihr dazu ja auch relaten und habt so etwas oder so etwas Ähnliches auch erlebt.
Zu Calls hat das dann wieder angezogen, muss man sagen. Aber das ist schon ein gutes Stichwort. In meiner Dachgeschosswohnung hier ist es auch sehr warm. Also ich habe auch ein Fenster noch offen. Falls ihr ein bisschen was von draußen hört, verzeiht es mir, aber ganz ohne wollte ich es dann doch nicht machen. Also das passt schon ganz gut zu unserem Thema heute, denn es geht um das Thema Wassernutzung im Garten. Genauer haben wir uns da was Spezielles rausgesucht, nämlich das sogenannte Zeroscaping, spricht man es im Englischen aus, oder Xeriscaping, es gibt da noch nicht so die genaue Aussprache, geschrieben wird Xeriscaping. Was das ist und warum man das macht, da kommen wir später zu. Das ist nämlich eine Methode, wie man im Garten weniger Wasser verbraucht. Ein 7-Punkte-Plan, den gehen wir nachher durch. Ganz zuvor geht es aber erstmal allgemein um das Thema, warum wir überhaupt über Wasser, die Wasserproblematik reden. Und ich glaube, in den letzten Tagen und Wochen hat es jeder gemerkt, dass das Thema zu wenig Wasser ein großes ist und wahrscheinlich noch viel mehr wird. Und gerade für uns Gärtnernde, wenn wir jetzt überlegen, okay, Trinkwasser, das wird uns wahrscheinlich in Deutschland so schnell nicht ausgehen, aber unser Garten braucht ja auch viel Wasser und genau deshalb sind wir als Gärtnernde da sehr schnell betroffen, wenn es darum geht, okay, Wassersparmaßnahmen und so weiter. Da kommen wir aber alles später zu. Nils, fangen wir mal ganz groß an. Warum ist es denn ein Problem oder warum ist Wasser so ein großes Thema allgemein?
Ja, also Wasser ist natürlich sehr wichtig. Also Wasser ist gleich Leben, kann man so sagen. Alles Leben, was wir kennen, hat irgendwie mit Wasser zu tun. Und deswegen ohne Wasser ist Leben sehr, sehr schwierig. Und gerade in Deutschland haben wir zum Glück die Situation, dass wir recht viel Wasser zur Verfügung haben. Ich habe eben auch nochmal nachgeschaut. Das Umweltbundesamt hat dann nochmal versichert, dass es in Deutschland derzeit noch keinen Mangel an Trinkwasser gibt und keine negativen Auswirkungen auf Trinkwasser und Grundwasserressourcen. Aber da steht auch flächendeckend. Das heißt, außerhalb dieser gedeckten Fläche gibt es eben doch einzelne Situationen, wo einzelne Gebiete, wo das dann eben schon kritisch wird. Und wenn einmal das Wasser nicht da ist, dann ist es schlecht. Deswegen sollte man sich vorher Gedanken zu machen.
Genau. Und in Zukunft, denke ich, merken wir jetzt schon, wird es wahrscheinlich eher knapper als mehr, denn Deutschland ist eins der Länder, die am meisten Wasser verlieren. Wir haben ja schon mal dieses, Deutschland verliert jedes Jahr, glaube ich, die Menge des Bodensees an Wasser gehabt. Habe ich aber jetzt gelesen, dass es da auch Kritik an dieser Studie gab, dass die Zahl, also dass Deutschland Wasser verliert, ist, glaube ich, unumstritten, aber dass diese Zahl nicht ganz so valide ist, auf nicht so ganz so stabilen Füßen steht, diese Studie, wie man das gerne hätte. Nichtsdestotrotz ist man sich relativ einig, dass Deutschland Wasser verliert.
Ja, das auf jeden Fall. Also das merke ich auch in meinem Garten, habe ich das Gefühl, auch wenn große Bäume langsam abtrocknen, die da seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten stehen, die sterben ja nicht ab, nur weil der Oberboden, die obersten paar Zentimeter mal trocken sind, sondern dass da eben auch Gebiete weit darunter trocken liegen. Und da hatte ich vor ein paar Tagen einen interessanten Beitrag von Professor Dietrich Borchardt gesehen. Der war nämlich beim Lanz, eigentlich im Format, was ich mir nicht so gerne angucke, aber YouTube hat mir das aufgedrängt. Und das ist Professor Borchardt, arbeitet beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und er meinte, dass gerade in den letzten 5 Jahren haben wir so eine extreme Dürre, also zusammenfassend einen so extremen Dürrefall, dass das, wie es seit unglaublich langer Zeit nicht passiert ist, und dass selbst wenn wir mal starken Regen haben und selbst wenn wir mal auch feuchtere Perioden haben, das gar nicht ausreicht, um das Wasser überhaupt wirklich zum Grundwasser zu bringen. Er hat dann davon gesprochen, dass dann zwar in den ersten 2 Metern des Oberbodens, die werden dann feucht, aber dann ist der Fall, dass man darunter dann trockene Erde findet. Ja, das heißt, dass das, was wir jetzt immer als Trinkwasser entnehmen, wird ja meistens aus in vielen, vielen Fällen aus Grundwasserbeständen entnommen. Und das muss sich natürlich irgendwie wieder nachladen. Und durch die Dürren wird das gehindert.
Ich hatte so einen Ausschnitt gesehen, wo es hieß, wir bräuchten 1,5 Jahre Dauerregen, um das wieder auszugleichen. Ich glaube, das war auch aus dieser Sendung. Ich habe die Sendung jetzt im Ganzen nicht gesehen. Jetzt denkt man ja natürlich, okay, ich als Privatmensch habe da keinen Einfluss. Die Industrie benutzt sehr viel Wasser, was natürlich auch stimmt. Aber auch Privathaushalte benutzen viel Wasser. Was schätzt du denn, wie viel Prozent des Wasserverbrauchs in Deutschland geht auf unsere Kappe, also Privatmenschen?
Es geht um direkten Verbrauch, ne?
Ja.
Jetzt nicht durch Nahrungsmittel oder so.
Nein, genau.
20%?
Ja, sehr gut, es sind 16%. Aber dafür, dass man denkt, okay, das sind ja alles immer sehr kleine Mengen, das läppert sich halt. Und wenn wir dann noch die Landwirtschaft dazu rechnen, die ja quasi nur existiert, um uns mit Futter zu versorgen, dann sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, denn die Landwirtschaft, die ist ja so ein bisschen Opfer und Täter in Anführungszeichen gleichzeitig bei dieser Problematik, denn Opfer im Sinne von, es wird Dürre, es gibt Dürreereignisse und die Felder trocknen aus und dann fangen sie halt an zu wässern und dadurch ist noch weniger Wasser da. Was auch noch ein Problem ist, was ich gerade kurz ansprechen möchte, ist, dass dadurch, dass es auch immer wärmer wird, die Schneeschmelzen, die zum Beispiel den Rhein ja sehr viel speisen, dass die immer früher passieren und das Wasser dann nicht da ist, wenn es im Frühjahr bis Sommer, wenn die Pflanzen sehr viel wachsen, sondern dass es noch früher abschmilzt und dann einfach ungenutzt in Anführungszeichen oder weniger genutzt abfließt, auch ein großes Problem.
Ja, generell, also wenn das Wasser in einem Fluss landet, das ist eigentlich schon mal ein sehr schlechtes Zeichen, beziehungsweise es sollte einen sehr langen Weg nehmen, bevor es in den Fluss kommt. Und gerade bei so Schmelzereignissen passiert das natürlich sehr viel. Was der Professor Borchert auch gesagt hatte, war, dass vor allem ein guter Winterregen fehlt, weil der Regen, der jetzt im Sommer fällt, selbst wenn wir starken Regen haben, der erreicht niemals das Grundwasser, meinte er. Weil erstmal muss das alles natürlich versickern und dann nehmen die Pflanzen einfach alles auf und verbrauchen das. Aber im Winter hat man ja keine Vegetationsphase oder eine sehr, sehr schwache nur. Das heißt, und es ist meistens recht dunkel und feucht und da gibt es die Zeit, dass eben das Wasser bis ins Grundwasser sickern kann und das bleibt eben immer weiter aus. Ja, und das kann auch dazu führen, zum Beispiel, wer die älteren Folgen gehört hat, hat das vielleicht aus meinem Mund schon mal gehört, dass ich schon mal geweissagt habe, dass wir derzeit vielleicht noch keine Beschränkungen haben, aber die bald kommen werden. Und zwar wurde gesagt, dass sowas nämlich in einigen Landkreisen sogar schon der Fall ist, dass dann verboten wird, tagsüber seinen Garten zu bewässern.
Genau, hier in NRW war es ja schon eine Ordnungswidrigkeit, zeitweise seinen Pool mit Wasser zu befüllen, als es so wenig geregnet hatte. Also das ist so Garten und Freizeit, das sind halt so die ersten Punkte, wo man sagt, ja, ihr braucht es ja nicht unbedingt, das Wasser, um euren Garten hier grün zu halten, euren Rasen, spart da mal ein bisschen. Deshalb, das wird ja auch, wie wir die ganze Zeit sagen, in Zukunft eher mehr als weniger. Und deshalb denke ich auch, dass es ein großer Punkt wird, auch in der öffentlichen Arbeit, dass Regenwasser irgendwie zusätzlich gespeichert wird, um es nicht als Trinkwasser zu nutzen, sondern als Brauchwasser, dass man da so ein bisschen unterscheidet zwischen Trinkwasser, was sehr aufwendig aufbereitet wird, und Brauchwasser, was ich irgendwie zum Bewässern meiner Felder nutze. Ja, große Probleme. Hast du noch einen Punkt oder ein paar Zahlen? Ich hab immer das Gefühl, wenn ich mir Zahlen rausgesucht habe und ich kann die nicht anbringen, dann bin ich immer sehr, sehr wütend. Deshalb lasse ich dir hier mal Raum, wenn du noch ein paar Zahlen oder Fun Facts hast, also Fun ist das Thema natürlich nicht, dann darfst du die jetzt rausbringen.
Nee, ich guck mal, dass ich später noch ein paar einbauen kann, aber ich höre bei dir raus, dass du noch ein paar auf Lager hast.
Oh, eigentlich nicht so spannende. Ich habe noch ein paar, die ich dachte, wenn wir zu dem Thema kommen, dann würde ich sie raushauen, aber sonst nicht unbedingt. Zum Beispiel, jetzt muss ich natürlich doch was sagen, ist Deutschland das Land, was in Europa am meisten Wasser wieder aufbereitet. 96% der Wasser, was in Privathaushalten benutzt wird, wird wieder aufbereitet. Und 75% der Deutschen empfinden Wassersparen als wichtig. Ob sie es auch machen, ist eine andere Frage.
Okay, ich habe jetzt noch eine Zahl, an die ich mich grob erinnern kann. Und zwar der Wasserverbrauch pro Kopf pro Tag liegt in Deutschland bei, ich glaube, knapp über 100 Litern.
131
Liter oder sowas. 128 Liter, genau. Und es gibt andere Länder, wo der viel höher ist. In Europa ist er zum Beispiel höher, aber zum Beispiel auch in Kalifornien. In Kalifornien verbraucht jede Person pro Tag 300 Liter Wasser. Ja. Und das, obwohl da natürlich die Wasserthematik noch viel gravierender ist, weil es da viel trockener ist. Und die da vor einem, naja, noch dieses Problem noch viel deutlicher bei denen ausgeprägt ist und die, naja, in der Zukunft irgendwie damit umgehen müssen.
Ja, umso wichtiger ist es natürlich, dass wir gerade unseren Garten darauf vorbereiten, jetzt schon, oder jetzt ist, man kann ja nicht sagen, dass es vorbereiten ist, ne? Jetzt müssen wir ihn darauf anpassen, dass es weniger Wasser gibt. Und genau das gehen wir heute durch. Und zwar gibt es das sogenannte, im Englischen spricht man Zero-Shaping aus, das habe ich ja eben, Zero-Scaping. Der Nils hebt weisend den Finger.
Ja, und zwar gibt es da eine Unterscheidung. Es gibt einmal das Xeriscaping mit X und IS, Xeris. Und es gibt das Zeroscaping mit einer Null, Zero. Und, ja.
Ja. Erzähl ruhig erst weiter. Ich wollte nur sagen, dass
dass das nicht dasselbe ist, dass wir heute über das mit dem X, also Xeriscaping, sprechen. Es kann sein, dass es auch Zero ausgesprochen wird, aber das wird nicht wie eine Null geschrieben, weil dieses Zeroscaping als Null, das beschreibt wohl etwas, wo man so gut wie keine Bepflanzung hat.
Genau, das wäre mein Punkt gewesen, dass man es eben, dass es da eben noch Verwechslungsgefahr gibt, aber man es im Englischen trotzdem Zero ausspricht oder Ziri auch. Ich habe mir da viele Podcasts, englischsprachige Podcasts extra durchgehört und da wurde es auch immer so ausgesprochen. Es ist auch, finde ich, geht einem leichter über die Lippen als Xeriscaping. Vielleicht mal ganz kurz, wo der Name herkommt. Der erste Teil kommt von Xeros, das ist griechisch und steht für trocken. Und Scaping kommt vom Landscaping, also der Landschaftsgestaltung. Das heißt, wir gestalten unsere Landschaft, in diesem Fall unseren Garten, so, dass er eben auf diese Trockenheit angepasst ist. Im Idealfall natürlich, dass wir möglichst wenig oder gar nicht bewässern müssen. Und es hat sich gezeigt, dass wir bis zu 60% weniger wässern müssen im Vergleich zu diesen herkömmlichen Garten mit großen Rasenflächen.
Und ich finde es spannend, weil dieses Zeroscaping, das kommt ja gar nicht hier aus Europa, sondern man hört das an dem englischen Namen schon, das kommt aus den USA und das kommt aus einer Region, die unglaublich trocken ist. Genauer gesagt aus Colorado. In den 80ern wurde das von dem Denver Water Department geprägt, dieser Begriff. Und jetzt mag man sich vielleicht fragen, ja, aber Colorado, das ist doch so eine Wüste, also müssen wir wirklich ein Konzept benutzen, was in der Wüste genutzt wird, in der Steppe genutzt wird? Und die kurze Antwort ist ja. Man kann sie auf jeden Fall sich anschauen und gucken, wie schaffen die es denn, den Wasserverbrauch zu senken? Und was davon können wir bei uns in unseren Garten und in unsere Breiten auch übertragen?
Genau, und das wurde auch in der Türkei schon im großen Stil vergleichsweise umgesetzt. Und da hat man rausgefunden, dass du hast ja eben schon gesagt, Denver Water hat diese 7 Punkte, auf die wir gleich eingehen, entwickelt und hauptsächlich für Städte und Stadtparks und so damals. Und so wurde es auch in der Türkei eingesetzt und hier konnte man im Feldversuch quasi durchschnittlich 30-50% Wasser sparen, den Bewässerungsbedarf senken und das Ganze mal in Zahlen ausgedrückt, weil es ja hier in diesem Fall um eine Stadt ging. Bei einer angenommenen Reduzierung des Wasserverbrauchs um 30% kann eine durchschnittliche Stadt jährlich etwa $2 Millionen einsparen. Hängt natürlich sehr vom Standort und der Größe ab, aber das sind schon Millionenbeträge, die man hier dadurch einsparen kann. Der Nils zieht anerkennend die Mundwinkel nach unten und das ist für mich, für mich die Einleitung in den viel genannten 7-Punkte-Plan von Denver Water. Denver Water ist, glaube ich, sowas wie Stadtwerke oder sowas, ne? Nur als Unternehmen. Die sind auf jeden Fall irgendwie für die Wasserversorgung zuständig. Es ist in 7 Punkte unterteilt. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an. Und der heißt Planung und Design. Klar, bevor ich irgendwie mit meinem Garten überhaupt anfange, ist es wichtig, das zu planen und zu designen.
Das kennen wir ja auch aus der Permakultur, ne?
Kennen wir auch aus der Permakultur. Es hieß ein Kapitel von Mollison auch Design, Planung, Methoden des Designs und so gab es, ne?
Mhm, genau, richtig. Genau. Das hatten wir hatten ja auch mal ein Video, beziehungsweise ein Video Zweiteiler darüber gemacht, wie wir so einen Garten umgestalten können. Da ging es jetzt, da ging es auch um Wasser. Und da war die erste Hälfte des Videos im Grunde auch nur die Planung, wie man das so hinbekommt und die verschiedenen Komponenten so zueinander, aufstellt und platziert, dass sie eben möglichst effizient funktionieren. Und hier in diesem Fall, im Xeriscaping, geht es eben darum, dass wir das dann so planen, dass wir unglaublich wassereffizient arbeiten können.
Genau. Man muss natürlich auch dazu sagen, das Ganze hat sich auch weiterentwickelt. Also es ist jetzt nicht auf diese 7 Punkte versteift. Das war so der, daraus ist es entstanden, aus diesen 7 Punkten. Kann aber auch sein, dass, also damit wird auch gemeint, einfach einen Garten so zu gestalten oder eine Fläche so zu gestalten, dass man möglichst wenig bewässern muss. Ich finde es aber immer gut, wenn man so Punkte hat, an denen man sich orientieren kann. Und dann kann man ja drumherum seinen Ideen freien Lauf lassen und mehr ausprobieren oder andere Sachen machen.
Hast du ein paar Ideen, was ich jetzt zum Beispiel bei der Planung oder beim Design beachten sollte?
Genau, ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, das greift auch so ein bisschen auf einen späteren Punkt zurück, aber wenn ich meine Pflanzen plane, wie ich die setze, dann würde ich die Pflanzen immer so planen, dass die Pflanzen, die möglichst viel Wasser brauchen oder die relativ viel Wasser brauchen, am meisten Wasser brauchen, dass die nah am Haus stehen. Kommt auch aus der, oder gibt es auch in der Permakultur, ne, erste Zone, wo viel Arbeit ist, das stelle ich nah ans Haus. Auch hier viel Wasser, weil so sind natürlich die Wege kurz, so ist der Verlust an Wasser niedrig und ich habe die Pflanzen, die wenig Wasser oder viel Wasser brauchen, auch zusammen, sodass ich nicht aus Versehen dann noch andere Flächen mitgieße, die eigentlich gar nicht so viel Wasser brauchen und so spare ich das. Dementsprechend pflanze ich auch Pflanzen zusammen, die wenig Wasser brauchen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Was man auch machen kann, ist, dass man sich Pflanzen nimmt, die wenig Wasser brauchen, die vielleicht an so ein heißes, trockenes Klima gewöhnt sind. Und die plane ich mit ein, unter anderem auch, um schattige Plätze entstehen zu lassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel große Pflanzen nehmen, die eben Schatten spenden und darunter dann andere Pflanzen anpflanzen, die darunter besser gedeihen können.
Also man sieht schon, alleine mit dem Setzen von den Pflanzen, das ist nicht einfach so, hier, wir packen alles dahin, wo es hin kann. Es ist natürlich auch nicht so, dass man das nur umsetzen kann, wenn man jetzt einen Garten ganz frisch plant. Ich kann ja auch sagen, okay, ich arbeite mit dem, was ich habe. Ich habe hier einen Baum, der einen großen Schatten wirft. Also kann ich den Schatten nutzen, um vielleicht empfindlichere Pflanzen oder die mehr Wasser brauchen, darunter zu pflanzen, weil es hier nicht so schnell verdunstet. Man muss natürlich auch hier aufpassen, der Baum selber braucht natürlich auch Wasser. Aber oft holen die sich das ja auch aus tieferen Regionen.
Genau. Ja, ich hätte einen zweiten Punkt, was man bei der Planung und Design auf jeden Fall beachten sollte, gerade in Bezug auf Wasser, ist, ob wir irgendeine Art von Gefälle haben. Weil Wasser hat die erstaunliche Eigenschaft, dass es dem Gefälle gerne folgt.
Verrückt. Hm,
schon mal gesehen sowas?
Habe ich schon mal gesehen, ja. Ich habe lange in einer Stadt mit einem sehr großen Fluss gewohnt.
Ganz genau. Ja, sowas gibt es da nämlich. Ja, und wenn sich so ein großer Fluss durch meinen Garten zieht oder durch meinen Garten formt, wenn es stark regnet, dann ist das nicht gut. Wir haben eben ja schon gesagt, wenn das Wasser im Fluss ist, da sollte es erst sehr spät und sehr wenig nur rein. Das heißt, wir müssen verhindern, dass gerade im Gefälle das Wasser schnell abfließt. Weil da kommen wir auch noch auf ein Thema, über das wir auch in einer der letzten Folgen drüber verstärkt gesprochen haben, nämlich Erosion. Das heißt, Wasser, was abfließt, kann auch noch Mutterboden und Erde mitnehmen und Nährstoffe und das ist auch ganz schrecklich. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Gefälle auf der Fläche haben, was kann man da machen? Man kann zum Beispiel terrassieren. Das hatte der Holzer ja zum Beispiel auch viel gemacht in den Bergen. Man kann aber auch Gräben ziehen zum Beispiel, die dann in der waagerechten verlaufen. Das heißt, das Wasser bleibt darin stehen. Und sogenannte Swales, also das sind praktisch solche Schwellen, solche Gräben, die sich durch die Landschaft ziehen, die genau auf einer Höhenlinie sind, wo das Wasser dann auch Zeit hat, sich zu beruhigen und dann in die Landschaft einzusickern.
Ja, wichtiger Punkt. Also man kann natürlich einmal mit Hügeln und Senken arbeiten, Swales hast du genannt, schattige Plätze ausnutzen oder eben selber schaffen und Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, zusammenpflanzen und Pflanzen, die viel Wasser brauchen, zusammenpflanzen und die viel brauchen, relativ nah an das Gebäude oder an mein Wohnhaus. Also noch ein Punkt zu Planung und Design.
Ja, also wenn wir jetzt schon dabei sind, du hast gerade gesagt, wir pflanzen Pflanzen, die eher viel Wasser brauchen, in die Nähe des Hauses. Jetzt kann man natürlich auch gucken, okay, habe ich da vielleicht eine Wasserquelle? Also wenn ich ein Dach habe, habe ich in der Regel auch irgendwo etwas, wo das Dach hinführt, sei es eine Regenrinne zum Beispiel. Und das wäre eine ungenutzte Ressource von Wasser. Das heißt, wenn ich da die Pflanzen, die viel Wasser brauchen, ganz in die Nähe von solchen Dächern oder auch wenn das Dach zum Beispiel keine Regenrinne hat, dann habe ich dort einen vermehrten vermehrtes Wasser aufkommen darunter. Und dann kann ich da speziell Pflanzen hinpflanzen, die eher viel Wasser brauchen.
Klingt jetzt im ersten Moment, als ob du was anderes gesagt hättest, aber das sagt ja auch einfach nur, dass man sie dann da ans Haus pflanzen soll, oder?
Im Grunde schon, es war nur die Begründung ein bisschen anders. Dass, da halt
aber es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwo einen Schuppen habe, wo ich das habe und da wohne ich eigentlich gar nicht. Genau, gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Ansonsten würde ich weiter zum nächsten Punkt gehen. Und wir haben jetzt den ersten, Planung und Design, okay, Theorie und lassen wir mal hinter uns, gehen wir jetzt weiter. Und jetzt kommt es, ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte, und zwar den Boden verbessern und auch dessen Status so ein bisschen kennen. Was meine ich damit? Ich fange mal mit dem letzten an, also die Art meines Bodens sollte ich kennen, also ist mein Boden sehr sandig, ist er sehr lehmig, also wenn er sehr sandig ist, dann kann er Wasser sehr schlecht halten, wenn er zu lehmig ist, dann kann es auch sein, dass es sogenanntes Totwasser gibt, das heißt der Boden ist, er hat Wasser, aber das kann die Pflanze nicht aufnehmen, weil es stärker an den Bodenpartikeln gebunden ist, als die Pflanze dagegen arbeiten kann. Deshalb ist es erstens sehr wichtig, die Bodenart und auch den Humusgehalt des Wassers zu kennen. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, denn auch der Humusgehalt hat einen großen Einfluss darauf, wie gut mein Boden Wasser zum Beispiel speichert. Wie macht man das, Nils? Wie kann ich rauskriegen, wieso der Status meines Bodens ist?
Ja, das hattest du mal in einem Beitrag zum Thema Bodenproben erklärt. Also man kann natürlich eine fachliche Bodenprobe in ein Labor einhändigen und dann kriegt man ein Analyseergebnis, wo man ganz genau weiß, welche Bestandteile da drin sind. Du hattest aber auch gesagt, dass man eine ganz grobe Probe, zumindest über die grobe Bodenart machen kann, indem man sich etwas von der Erde nimmt und sie zwischen den Händen zu Würsten reibt. Magst du da mal kurz drauf eingehen?
Genau, also das ist nur ein Teil davon. Also man macht so kleine Würste und guckt, ob die zusammenbleiben oder ob die wieder zerfallen. Kann man sich schon denken, ob es dann lehmiger oder sandigerer Boden ist. Dann zerreibt man das so ein bisschen zwischen den Fingern. Es gibt da so eine richtige Anleitung, auch von offizieller Stelle, wie man da relativ nah drankommen kann, welche Bodenart ich habe. Also da geht es dann um die Korngrößenverteilung. Und die ist schon, wenn man die kennt, das ist schon ein sehr wichtiger Faktor. So kann ich natürlich nicht den Humusgehalt bestimmen. Das kann ich eher so ein bisschen über die Farbe vielleicht machen, aber auch das kann sehr trügerisch sein. Deshalb, ich würde immer empfehlen, mindestens einmal eine Bodenprobe zu nehmen, weil die Bodenart, die ändert sich jetzt auch nicht mehr so kurzfristig, über eine sehr lange Zeit natürlich schon. Und einfach mal den Status quo zu kennen und danach kann ich auch sehr viel mit Erfahrungswerten arbeiten. Ja, Nils, aber wie kann ich jetzt denn dafür sorgen, dass ich meinen Boden dahingehend verbessere, dass er mehr Wasser speichern kann?
Da gibt es eine Reihe von Dingen. Also zum einen mal kann man sich überlegen, was für ein Boden kann denn nun Wasser aufnehmen und was für ein Boden kann kein Wasser aufnehmen. Und man kann sich vorstellen, gerade wenn es zum Beispiel eine lange Trockenheit gab, dann ist der Boden sehr hart und wenn es dann regnet, dann kann der Boden das Wasser gar nicht aufnehmen. Das heißt, wenn wir verhärteten Boden haben, dann hat der Boden wenig Potenzial, das Wasser aufzunehmen. Das heißt, um Wasser aufnehmen zu können, sollte der Boden relativ locker sein. So, wie schaffen wir das jetzt? Wir sind ja keine großen Freunde vom Umgraben. Wenn ich einen stark verhärteten Boden habe zum Beispiel, dann kann man den auflockern, auch ohne ihn umzugraben. Das kann einmal helfen. Und du hast es gesagt, zum Beispiel sowas wie Humus mit einbringen, das fördert einmal das Bodenleben und das Bodenleben und der Humus selbst sorgen dafür, dass die Bodenstruktur etwas lockerer werden und etwas durchlässiger werden und dadurch auch der Regen bzw. das Wasser, was dann auf die Erde trifft, wie auch immer, besser vom Boden aufgenommen werden kann.
Genau, also Verdichtungen vermeiden vom Boden. Wie wird der Boden verdichtet? Hauptsächlich durch Belastung. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mit schweren Maschinen drüber fahre, regelmäßig oder auch im Kleinen, wenn ich einfach immer auf die gleichen Stellen trete, dann sorge ich dafür, dass mein Boden verdichtet wird. Und wenn es so ist, dann sollte ich ihn auf jeden Fall auflockern. Und ein weiterer wichtiger Punkt, auf den ich jetzt gerne eingehen würde, Humusaufbau. Also, je höher der Humusgehalt in meinem Boden ist, umso besser kann mein Boden zum einen Wasser aufnehmen, weil er eine krümeligere Struktur hat, aber zum anderen auch Wasser speichern. Der Nils ist hier gerade schon mit seiner trockenen Kehle am Kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich ihn wieder ansprechen darf. Ansonsten würde ich ihn nach einer Möglichkeit fragen, wie man denn den Humus aufbauen kann.
Ja, da gibt es auch einige Methoden. Also einmal kann man organisches Material in den Boden einbringen. Humus besteht ja aus verrottetem organischem Material. Da gibt es ja auch Unterscheidungen zu, will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Hatten wir auch mal in der eigenen Podcast-Folge drüber gesprochen. Zum Thema Humus. Und wenn wir eben den Humusgehalt im Boden stärken wollen, brauchen wir eben neues Material, was dann eben auch verrotten kann. Das ist einmal ein Punkt. Dann, das Material wird ja von Mikroorganismen zersetzt. Das heißt, wir brauchen viel Bodenleben. Bodenleben mag es nicht, vergiftet zu werden. Das heißt, wir sollten am besten der ewige O-Ton, wir sollten keine Pestizide benutzen und auf Naturdünger zurückgreifen, weil die den für die Bodenlebewesen die besten Bedingungen schaffen können. Genau, und dann natürlich eben, wir haben es gerade gesagt, man soll nicht umgraben, weil das Umgraben sorgt nämlich dafür, dass der Humus, der sich im Boden angesammelt hat, dass der oxidiert, also der verrottet praktisch unter dem Zufluss von Luftsauerstoff und dann nimmt er ab. Das kann, genau, und das kann relativ schnell gehen, also wir können in wenigen Jahren viel Humus verlieren, das heißt, am besten erst gar nicht damit anfangen. Und wenn man umgraben muss, dann nur ganz wenig, wie gesagt, aber am besten gar nicht. Und wenn man lockern muss, dann so lockern, dass die Bodenschichten unten intakt bleiben und oben auch intakt bleiben.
Ganz genau. Also Humusaufbau kann sehr lange dauern. Jetzt hatte ich einen Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte. Jetzt hast du mich aber so gepackt mit deiner Rede, dass ich wieder vergessen habe. Vielleicht fällt es mir gleich noch an, ich muss noch was zum Thema Humusaufbau sagen.
Ja, ich habe aber noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Punkte habe ich auch noch viele. Vielleicht darf ich erst was sagen.
Okay.
Außer es geht um das Thema Humusaufbau.
Nee, mach ruhig.
Okay, dann sag ich erst einen weiteren Punkt. Und zwar, du hast ja eben angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Humus. Eine ist der Dauerhumus. Das ist so der Humus, der ewig im Boden eigentlich bleibt. Der verrottet nicht mehr weiter. Und den können wir auch ein bisschen nachahmen. Ich habe eben gesagt, es dauert lange, Humus aufzubauen. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie wir ein Wundermittel in den Boden bringen können, was so unglaublich ist, dass es eigentlich die ganzen anderen Punkte eigentlich obsolet macht. Wir könnten nur darüber sprechen und du kannst dir sicher denken, worum es geht. Es geht natürlich um die Pflanzenkohle. Pflanzenkohle, ähnliche Eigenschaften wie Dauerhumus, nur dass es viel einfacher ist, sie einzubringen, denn wir müssen sie einfach mit Nährstoffen mischen und in den Boden bringen und dann, jetzt verfalle ich ein bisschen in unseren Pitch, aber es passt, und dann kann man sie sich wie einen Schwamm vorstellen im Boden, der das Wasser eben speichert, denn die Pflanzenkohle hat eine extrem große Oberfläche. Das heißt, sie hat ganz viele kleine Poren, in die das Wasser eindringt und gespeichert werden kann. Und die Pflanzenkohle kann das Fünffache ihres Gewichts an Wasser speichern. Das heißt, das Wasser, was in den Boden kommt, das versickert nicht weiter, sondern bleibt da, wo die Pflanze es braucht.
Ganz genau. Und dadurch haben wir natürlich dann auch einen längeren Wasservorrat. Das heißt, wenn es dann mal zu einer Trockenheit kommt, dann hält die Pflanze länger durch, bevor sie wieder neues Wasser braucht. Und das sorgt dafür, dass wir eben dann auch weniger, beziehungsweise im Idealfall sogar gar nicht mehr gießen müssen.
Ja.
Und vielleicht sollte man da in demselben Atemzug auch noch sagen, dass wofür Pflanzen Wasser brauchen, ist ja unter anderem auch, um Nährstoffe aufzunehmen. Und das wird eben durch die Pflanzenkohle auch ergänzt, weil sie eben nicht nur das Wasser, sondern eben auch die Nährstoffe speichert. Das heißt, selbst wenn wir mal Starkregenereignisse haben und wenn zu viel Wasser im Boden wäre, beziehungsweise Nährstoffe ausgewaschen werden würden, wird das durch die Pflanzenkohle gehemmt und Pflanzenkohle hält die Nährstoffe im Oberboden da, wo die Pflanzen das brauchen. Das heißt, die Pflanzen haben Nährstoffe und Wasser zur Verfügung. Eben genau die beiden Dinge, die durch die Klimakrise immer gefährdeter werden, auch im Garten. Das heißt, wenn wir Pflanzenkohle in den Boden gebracht haben, können wir damit dafür sorgen, dass unsere Pflanzen dürreresistenter sind und wir können höhere Erträge erwarten.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt darfst du deine vielen Punkte sagen, die du noch hattest. Einen erstmal.
Ja, eigentlich wollte ich genau den Punkt sagen. Ich wollte nämlich genau die Pflanzenkohle ansprechen. Schön, dass wir das jetzt schon gemacht haben. Genau, also noch einmal kurzer Nachtrag zur Pflanzenkohle. Wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall mir Gedanken zu machen. Wenn das noch ein neues Thema ist für euch, dann geht bitte mal auf keepitgrün.de, das ist unsere Website. Da gibt es ganz viel Material dazu. Haben wir ganz viel aufbereitet dazu, wie man die Pflanzenkohle benutzt, was genau sie ausmacht, auch was für einen Klimaeffekt sie hat. Ne, weil Pflanzenkohle besteht aus Kohlenstoff, der ist stabil im Boden. Und damit ziehen wir Kohlenstoff aus dem kleinen Kohlenstoffkreislauf raus und lagern ihn in der Erde ein. Also gibt es ganz viele positive Eigenschaften. Auf jeden Fall mal reingucken.
Genau, und wenn ihr sie ausprobieren wollt, dann geht in unseren Shop, keepitgrün.shop. Und da findet ihr die beste Pflanzenkohle, die es überhaupt gibt.
So, jetzt aber genug der Eigenwerbung. Einen weiteren Punkt, den man machen kann, um den Boden zu verbessern, ist, dass wir... Ich habe ja gerade gesagt,
Mir fällt mein Punkt gerade ein. Ja? Und zwar ging es ja ums Umgraben. Warum wir nicht umgraben sollen. Du hast gesagt, dass es schlecht ist, weil es den Humusabbau fördert. Aber es ist auch noch aus einem anderen Punkt schlecht. Denn wenn wir umgraben, erhöhen wir die Oberfläche des Bodens deutlich. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wir haben eine gerade Fläche. Wenn wir umgegraben haben, haben wir so eine ganz hügelige Fläche. Und da ist die Oberfläche, ich habe 30-40% größer im Kopf. Und das sorgt auch dafür, dass unser Boden schneller austrocknet. Das heißt, wenn wir umgraben, verliert unser Boden wieder an Wasser. Deshalb eigentlich noch ein negativer Punkt vom Umgraben. Und warum man es lassen sollte, wenn man kann.
Ja, ich denke, also wer jetzt immer noch umgräbt, der sollte verdammt gute Gründe dafür haben. Also,
der soll sie hier vorsprechen.
Die würde ich gerne mal hören.
Ich habe auch noch einen Punkt, aber ich würde dir den Vortritt geben, wenn du sagst, du hast noch was zum Thema Boden.
Ich habe gerade einen Punkt gehabt, wo ich gesehen habe, dass es eigentlich Punkt 6 ist, deswegen will ich den jetzt nicht vorgreifen.
Okay, dann machen wir mal schnell weiter, denn wir haben ja noch ein paar Punkte. Du sagst, es ist Punkt 6 und wir sind erst bei Punkt 2, aber 2 ist auch, glaube ich, einer der wichtigsten. Ich habe noch eins und zwar Urgesteinsmehl. Habe ich gerade einen Ratgeber zugeschrieben. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut da gerne mal rein. keep-it-grün.de und dann nach Urgesteinsmehl suchen. Ein sehr spannendes Thema, ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt im Garten. Urgesteinsmehl sorgt nämlich dafür, dass dass Aggregate im Boden aufgebaut werden. Das heißt, du kriegst so eine Krümelstruktur hin und dadurch ist dein Boden wasserdurchlässiger und er speichert dann auch das Wasser besser. Also es sickert schneller in den Boden und wird dann da gespeichert. Deshalb Urgesteinsmehl, wenn ihr wissen wollt, wie viel ihr benutzen müsst, dann schaut gerne bei kibitgrün.de vorbei. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Punkt, okay? Der Nils nickt zufrieden. Dann kommen wir zu Punkt 3 und zwar Rasenflächen gezielt einsetzen bzw. beschränken. Nils, warum ist es beim Wassersparen, warum hat das Gras, eigentlich eine sehr öde Pflanze, hier einen eigenen Punkt? Und warum sollten wir es beschränken?
Ja, Rasen ist ja so ein ganz kleines Gewächs, was, das kann man sich vorstellen, die Wurzeln reichen nicht besonders tief, sie wachsen zuhauf und sie haben eine große Oberfläche. Also die Pflanze selbst hat eine große Blattoberfläche. Das heißt, hier haben wir sehr viel Möglichkeiten, also hat die Pflanze eine sehr hohe Oberfläche, wo Verdunstung passiert und Transpiration passiert. Das heißt, der Wasserverbrauch durch die Grasfläche ist extrem hoch und das Gras saugt das Wasser sehr schnell vom Oberboden weg. Das heißt, wenn es dann mal zu einer Trockenheit kommt, dann hält das Gras nicht lange durch. Und dann neigen gerade viele Menschen, zum Beispiel aus Colorado, wo auch das Xeriscaping herkommt, dazu, diese Grasflächen zu bewässern. Und das war einer der großen Gründe, warum Rasenflächen beschränkt werden sollten, weil sie eben so viel Bewässerung benötigen.
Ja, also das Gras ist eins der durstigsten Pflanzen überhaupt im Garten. Also im Sommer, wenn man dafür sorgen will, dass der Rasen grün bleibt, dann muss man da schon mehrere Liter pro Quadratmeter und Tag draufkippen. Und wenn man überlegt, wenn es die Menge regnen würde, das wäre schon verdammt viel. Und das einfach nur dafür, dass man einen Bodenbedecker hat. Das ist nicht so gut durchdacht. Deshalb bei diesem Konzept sagt man, okay, nicht mehr als 20% Rasenfläche im Garten und die auch da eingesetzt, wo es Sinn ergibt, also als Weg zum Beispiel. Ich würde eher sagen, versuchen da irgendwie auf Null zu kommen und wenn, dann eher eine Wiese, das ist aber was anderes, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eine Wiese und ein Rasen ist nicht das gleiche, da sind viele verschiedene Pflanzen in der Wiese und eine Wiese ist auch ein großer CO2-Speicher, weil sie eben sehr große Wurzeln haben. Und viel CO2 speichern. Das ist auch ein Grund, warum man Rasenflächen in der Landwirtschaft nicht so einfach umflügen darf, weil da eben sehr viel CO2 gespeichert ist.
Wusstest du eigentlich, warum Rasenflächen so verbreitet sind in unserer westlichen Welt?
Wahrscheinlich, weil es so ein Statussymbol ist.
Ganz genau. Aber weißt du, wo das herkommt?
Aus England bestimmt.
Ungefähr, also indirekt. Und zwar, Rasenfläche ist auch eine der Erzfeinde von Bill Mollison, dem Begründer der Permakultur, hat er sich stark darüber aufgeregt, dass überall Rasen angepflanzt wird und gehegt und gepflegt wird und dann steht da im Idealfall noch ein Schild, dass man ihn nicht betreten darf. Das ist halt so wirklich nur tote Fläche, die Ressourcen verschlingt und dann wird er noch gedüngt, im schlimmsten Fall. Und er hatte mal in einem Audiobuch, in einem Audiokurs gesagt, dass die Tradition, gerade diesen englischen Rasen, die man kennt, deswegen auch England, dass das vor allem eine Tradition ist, die sich von Indien abgeschaut wurde. Und zwar gab es da wohl einen großen Tempel, ich bin mir nicht mehr genau sicher welcher, und da war es wohl so die Tradition, dass da Menschen den ganzen Tag auf den Knien auf so einem Rasen waren und den Rasen auf eine bestimmte Höhe geschnitten haben. Und dass es dann so eine feine Rasenfläche war. Und das haben wohl die britischen Kolonialmächte im Herren gesehen und gesagt, ja komm, das können wir auch, das scheint wohl so ein tolles Ding zu sein. Und deswegen hat sich dieses Konzept vom englischen Rasen, der ja wirklich nur aus reinem, aus dieser reinen Rasenpflanze, ich weiß gar nicht, was der offizielle Name dahinter ist, die nur aus dieser einen Pflanze besteht und die im Idealfall auch auf 2-3 Zentimeter geschnitten, dass das so ein Ideal ist, was man gerne haben möchte. Das ist der Ursprung, warum so viel Mühe sich damit gegeben wird, diesen Rasen zu pflegen. Und ich kenne das aus meiner Kindheit und von ganz vielen Familien, die ich auch kenne. Mein Vater hat sich immer irre darüber aufgeregt, dass er jede Woche bis alle 2 Wochen immer raus muss und diesen blöden Rasen mähen muss. Er hat da gar keine Lust drauf gehabt. Aber irgendwie gab es doch keine Alternative. So. Und das mal aufzubrechen, zu sagen, ja, es gibt eben doch Alternativen. Wir können auch mit weniger Rasen überleben. Wir können da auch andere Sachen hinmachen, die vielleicht gar nicht mal mehr Arbeit machen, als dieses jede Woche mit dem Motorgerät über den Rasen pflügen.
Ja, gut gesprochen. Das würde ich jetzt auch so stehen lassen und sagen, einmal jetzt nicht sagen, die Inder sind schuld, sondern hier die englischen Kolonialherren, die sich das da ja abgeguckt haben. Das war ja das Problem. Aber spannend, kannte ich auch nicht, die Geschichte. Sehr interessant. Gut, Rasen haben wir, glaube ich, genug zugesagt.
Noch ein kurzer Nachtrag. Ja, okay, also gerne. Das Einzige, du hast ja gesagt, wir sollten gerne auf 0 kommen, aber gut, du hast das mit einer Wiese abgetauscht, genau. Ich würde mich aber fragen, was ist der genaue Nutzen gerade von dem Rasen? So, wenn ich ein Stück, ich nenne es mal Wiese, wenn ich ein Stück Wiese habe, wo ich meinen Liegestuhl habe und ich mag es da drin zu liegen, dann kann ich das machen. Ne? Ja. Oder auch, wenn ich zum Beispiel einen Sportplatz habe und wir irgendwo Sport treiben müssen und sowas, da kann man sagen, okay, da wächst eine Bepflanzung. Die Frage ist natürlich immer, muss das wirklich bewässerter Rasen sein? Aber auf der anderen Seite halt, noch schlimmer ist es, wenn es eben nicht genutzt wird. Und wenn ich zum Beispiel einen Vorgarten habe, wo ein Rasen wächst, das ist eine tote Fläche. Ich habe noch nie irgendjemandem im Vorgarten sitzen sehen oder da irgendetwas auf dem Rasen haben machen sehen. Und dann sollte man sich stark fragen, ja okay, wenn es keinen Sinn ergibt, dass da ein Rasen ist, wenn ich den nicht für irgendwas nutze oder sei es, um meinen Morgen-Yoga zu machen oder sowas, muss der denn wirklich da sein?
Sehr gut, sehr gut. Also ich merke schon, der Nils zum Rasen hier hat er die richtigen Argumente parat. Aber finde ich genauso, ich laufe hier immer durch, ich wohne so ein bisschen in der Vorstadt, hier sind so viele Rasen und die werden eigentlich nur zum Mähen betreten und danach nutzt die gar keiner mehr, obwohl hier so riesige Gärten sind, wo ich mir denke, boah, da könntest du so coole Sachen draus machen und dann wächst da einfach nur Gras, was immer geschnitten wird. Okay. Wollen wir uns nicht weiter aufregen, senken wir unseren Blutdruck mal ein bisschen wieder mit Punkt Nummer 4 und das ist die richtige Pflanzenauswahl. Wenn man die richtigen Pflanzen wählt, muss man nicht gießen, denn auch in der Natur gießt natürlich niemand, außer wenn es regnet und wenn man die richtigen Pflanzen hat, dann wachsen die auch von alleine. Aber wir haben natürlich viele Pflanzen, die nicht von hier kommen und die mehr Wasser brauchen, als hier regnet, oft auch Gemüsepflanzen. Deshalb kann man hier das natürlich ein bisschen anpassen, dass man sagt, okay, ich mische viele Pflanzen rein, die weniger Wasser brauchen, oder aber ich nutze Pflanzen als Gemüse, die wenig Wasser brauchen. Oder ich mische Pflanzen rein, die kein zusätzliches Wasser brauchen. So rum wollte ich sagen.
Genau, was man auch machen kann, ist eben, dass man die Verdunstung verringert dadurch, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, dass man zum Beispiel schattenspendende Bäume mit einbringt. Und da gibt es sogenannte Xerophytic Trees, also xerophytische Bäume. Und das sind Bäume, die extra an Trockenheit gewöhnt sind und im Idealfall zum Beispiel eine breite Krone haben, damit sie eben viel Schatten spenden. Da merkt man schon, das kommt aus einer ganz starken Trockenregion. Was auch genannt wurde, abgesehen von diesen Bäumen, sind zum Beispiel Kakteen, ne, oder Ananas anzubauen oder Sukkulenten, also wasserspeichernde Pflanzen. Was von denen wäre deine Lieblingspflanze, deine Lieblingswahl?
Ich bin ein großer Sukkulenten-Fan, muss ich sagen. Ist natürlich im Nutzgarten ein bisschen eingeschränkt, wie ich die nutzen kann. Das wäre natürlich mehr so ein Bodenbedecker zum Beispiel. Oder auch auf begrünten Dächern kann man sie sehr gut einsetzen. Aber ich finde die sehr spannend. Ich hätte gerne in meine Wohnung so einen kleinen Sukkulenten-Diorama quasi. Die sehen ja auch immer sehr fancy aus. Was ich aber noch sagen wollte, was man auch machen kann, dass ich sage, okay, es gibt ja sehr viele Zierpflanzen, die ich bewässere. Ne? Wenn ich Hortensien oder Rhododendron habe, die brauchen sehr viel Wasser. Aber da habe ich jetzt, klar, ich habe optisch vielleicht einen Vorteil, aber ich sage, da pumpe ich richtig viel Wasser rein, aber einen wirklichen Ertrag, eine Ernte, kann ich da nicht draus ziehen, dass ich einfach sage, okay, ich passe das ein bisschen an, wenn ich schon gieße, dann ist es wenigstens eine Pflanze, die ich nachher auch essen kann, wo ich zumindest einen Teil wieder zurückbekomme, dass ich hier vielleicht auch die Gewichtung ein bisschen ändere. Wir haben eben schon gesagt, ein Rasen verbraucht sehr viel Wasser, aber auch Pflanzen wie Gurken und Tomaten, das sind Pflanzen, die richtig viel Wasser brauchen. Das sieht man gerade jetzt, wenn man die mal 2 Tage nicht gießt, dann lassen die Köpfe hängen.
Du hast eben den Rhododendron angesprochen. Irre ich mich gerade stark oder ist das nicht auch einer von den Neophyten, die man eigentlich gar nicht so viel im Garten haben möchte, weil es auf die hiesige Insektenlandschaft nicht angepasst ist?
Wie das jetzt bei Insekten ist, weiß ich gar nicht. Wir haben natürlich viele Pflanzen im Garten, die nicht von hier kommen. Tomaten kommen ja auch nicht aus Deutschland. Haben wir aber natürlich nicht das Problem, dass sie irgendwie wild jetzt alles voll mit Tomaten ist. Das sind halt Pflanzen, die auf Menschen angewiesen sind. Beim Rhododendron ist es auch so. Also wir haben jetzt nicht hier die Umwelt voller Rhododendron. Das ist halt ein menschengemachtes Problem, was der Mensch auch relativ leicht im Vergleich zu Neophyten wieder lösen könnte, wo man die natürlich wild dann wachsen. Aber genau, heimische Pflanzen für Insekten meistens besser. Aber wir haben die Diskussion schon mal gehabt, wenn wir auf die Zukunft gucken, die Klimakrise bewegt sich schneller als die Evolution der heimischen Pflanzen. Das heißt, eventuell ist es manchmal gut, wenn wir sagen, okay, wir nehmen Pflanzen aus anderen Regionen hier hin, die gut angepasst sind. Aber es ist eine sehr heikle Diskussion. Also das finde ich, gibt es gute Argumente für beide Richtungen.
Was ich gemerkt habe, ich habe nämlich auch so eine Diskussion geführt mit jemandem, die stark dagegen war, gegen Neophyten. Und da habe ich rausgehört, dass sie immer sehr schnell zu invasiven Neophyten gesprungen ist. Ich glaube, die Unterscheidung ist ganz wichtig.
Also, komm, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt Pflanzen, die viel Wasser brauchen, angesprochen. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die wenig Wasser brauchen. Und da sind auch Pflanzen bei, wo ich sage, ja, das sind auch Pflanzen, die ich gut essen kann. Es sind natürlich so Pflanzen, die man direkt im Kopf hat, wie Salbei oder Thymian zum Beispiel. Die brauchen natürlich wenig Wasser, aber da kann ich jetzt sagen, okay, davon kann ich mich jetzt weniger ernähren. Wenn wir auf die Bäume schauen, gibt es da schon andere. Dein oder unser Lieblingsbaum hier, die Walnuss oder Walnuss, wie es richtigerweise heißt, die braucht auch relativ wenig Wasser und Sauerkirsche zum Beispiel. Ist ja immer die Frage, ist das was, wo ich mich auch von ernähren kann? Ansonsten freuen sich unsere Vögel auch immer. Was ich auch noch spannend finde, als eine Pflanze ist, die eigentlich mit Trockenheit sehr gut klarkommt, ist die rote Beete, auch eine sehr leckere Pflanze. Und zwar ist es so, dass die schon sehr früh ihren Fruchtkörper ausbildet und darin dann Wasser speichert. Das heißt, wenn es regnet, dann saugt sie sich quasi mit Wasser voll, speichert das und hat dann einen Vorrat, ähnlich wie ein Kamel, und kommt damit besser durch die trockenen Zeiten. Deshalb rote Beete ist eine sehr gute Pflanze anzupflanzen, wenn man sagt, ich will meinen Garten sehr besser darauf anpassen, dass es trocken wird in Zukunft.
Ich habe bei der Esskastanie auch gehört, dass das ein Baum ist, der vor allem in Deutschland jetzt auch angepflanzt wird, da der Baum gut mit Trockenheiten zurechtkommt.
Ja, bei Bäumen ist das natürlich noch ein größeres Thema, ne? Wenn ich jetzt meine Tomaten habe, kann ich sagen, okay, ich mache halt nächstes Jahr was anderes. Bei Bäumen, da plane ich halt 40, 50 Jahre in die Zukunft und ich weiß nicht, wie trocken es in 40, 50 Jahren ist. Deshalb hatten wir ja schon mal, wir hatten ja eine Folge, wo wir über Wald und Bäume gesprochen haben. Da war das auch ein Thema, dass man da jetzt schon sich Bäume raussucht, die da mir besser angepasst sind. Wir haben natürlich jetzt auch, wenn wir auf den Wald gucken, viele Bäume, die vielleicht auch nicht von hier kommen, Fichten zum Beispiel, die deutlich mehr Wasser brauchen auch als hier fällt und deshalb angreifbar für Borkenkäfer werden. Deshalb Mischwälder sind hier, glaube ich, auch eine gute Lösung und wenn es auf so Gartenstandorte ankommt, kann man natürlich auch mit einzelnen Bäumen wie der Esskastanie, der Walnuss oder der Sauerkirsche gehen. Ich habe noch einen Punkt, wenn es um die Pflanzen geht, zwei kurze Punkte. Einmal, wir haben ja auch eben über den Boden gesprochen und hier ist so ein bisschen die Frage, entweder passe ich meinen Boden an die Pflanzen an oder ich passe meine Pflanzen an den Boden an. Also entweder zum Beispiel, wenn ich einen sehr sandigen, nährstoffarmen Boden habe, kann ich Pflanzen anbauen, die darauf passen oder ich passe den Boden an und mach ihn nährstoffreicher und dann baue ich entweder die anderen Pflanzen an. Das muss man immer ein bisschen entscheiden. Und der zweite Tipp von mir, Direktsaat. Direktsaat ist, wenn es möglich ist, bei manchen Pflanzen geht es natürlich nicht, weil die längere Vegetationsperioden brauchen, also sie brauchen diese lange, warme Zeit. Aber wenn es geht, immer direkt ins Beet säen, weil dann kann sich die Wurzel schon viel besser und tiefer ausbilden, kommt somit besser und an mehr Wasser und dadurch wächst die Pflanze besser.
Hat sie auch mehr Zeit, sich auf die Gegebenheiten anzupassen, in denen sie dann ihr Lebtag erleben wird und ist nicht am Anfang in irgendeinem mauschligen Gewächshaus, wo sie immer genügend Wasser und Wärme und sowas zur Verfügung hat.
Ja, Sehr gut. Ich habe noch einen Punkt, den hatte ich mal auf einer Permakultur, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, den Tipp von dem Landwirt bekommen, und zwar, dass man auch nicht zu viel gießen sollte, sondern den Pflanzen so ein bisschen Trockenstress auch geben, dass sie tiefere Wurzeln ausbringen. Bei Tomaten kann das schon mal ein Problem sein, weil die dann Probleme bei der Fruchtbildung kriegen, aber dass man sie zumindest nicht zu sehr verwöhnt, weil dann denken sie ja, warum sollte ich tief wurzeln, wenn ich eh oberflächlich Wasser bekomme.
Mhm. Habe ich auch in Töpfen gemerkt. Also ich habe ja so große, tiefreichende Töpfe, und dann habe ich die Pflanzen, die relativ kleine Pflänzchen, immer stark gegossen. Habe ich irgendwann gemerkt, dass im unteren Bereich sich zum Beispiel auch dieser Bereich immer feucht geblieben ist. Und zwar so feucht, dass der angefangen hat, sich zu verschlemmen. Mhm. So, und das hat den Pflänzchen auch nicht gut getan, ne? Weil da auch gar keine Pflanzenwurzeln bis nach unten kamen. Das heißt, die sind immer oben geblieben.
Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar geht es jetzt darum, okay, wir müssen bewässern, was in einem Nutzgarten selten ohne geht. Wenn ihr es hinkriegt, Chapeau, aber oft muss ich ja doch irgendwie wässern. Wenn ich aber Pflanzen bewässere, dann bitte möglichst effizient. Nils, hast du eine Möglichkeit, wie ich möglichst effizient bewässern kann?
Wir können ja damit anfangen, wie man erstmal nicht möglichst effizient bewässert. Mhm. Und wie man es möglichst ineffizient macht, ist mit großen Wasserwerfern, die man einfach in die Mitte stellt, die dann in so 10, 20, 30 Meter hohen Bögen das Wasser durch die Gegend schießen, am besten am helllichten Tag, wenn die Sonne scheint. Das ist nämlich eine der Methoden, wie ganz viel Wasser verloren geht durch die Verdunstung und nur ganz wenig Wasser überhaupt den Boden erreicht und von dem Wasser, was den Boden erreicht, dann auch nur noch ein Teil einsickert, weil ein großer Teil auch wieder dann an die Atmosphäre abgegeben wird. Das heißt, am besten würde ich wässern, indem ich genau das Gegenteil davon mache, dass ich praktisch dem Wasser so wenig Kontakt zur Luft gebe wie möglich. Das kann ich zum Beispiel dadurch machen, indem ich ganz gezielt, wenn ich jetzt eine Gießkanne habe, ganz gezielt und tief ansetze. Und wenn ich jetzt ein Bewässerungssystem habe, dass ich eine Tröpfchenbewässerung habe. Das heißt, ich habe Schlauchleitungen in der Erde oder auf der Erde liegen, am besten sogar leicht unter der Erde, wo dann langsam Wasser in die Erde sickert. Das Wasser sieht dabei die Luft gar nicht und kommt genau dahin, wo es soll, nämlich zu den Pflanzenwurzeln. Damit haben wir keine Verdunstung und keinen Wasserverlust, zumindest zur Atmosphäre hin.
Was schätzt du, wie ist der Unterschied da im Effizienzgrad?
Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt sagen, Tröpfchenbewässerung wäre 100%.
Also Tröpfchenbewässerung ist nicht 100%?
Okay, dann sagen wir mal, Tröpfchenbewässerung ist 90% und der Wasserwerfer liegt bei 30%.
Na, schon noch mehr. Also die normale oberflächliche Bewässerung hat so 40%, können auch 50 sein, wenn ich mit der Gießkanne da direkt drauf kippe. Tröpfchenbewässerung sind 80-95%. Bei der Tröpfchenbewässerung kann ich natürlich auch viel besser steuern, wie viel ich pro Pflanze ausbringe. Bei der normalen Bewässerung, bei dieser oberflächlichen oder mit so Wasserwerfern, da bewässere ich auch oft zu viel und das versickert dann einfach oder verdunstet. Und deshalb Tröpfchenbewässerung hier schon das Nonplusultra, kostet natürlich entsprechend mehr Geld. Wann sollte ich denn gießen? Weißt du das?
Ja. Ich habe damals, früher habe ich gelernt, dass man am besten dann gießt, wenn eben nicht die Sonne scheint. Und das scheint mir auch gerade aus Wasserspargründen sehr, sehr einleuchtend. Das heißt, am besten dann, wenn entweder die Sonne noch nicht aufgegangen ist oder gerade aufgeht oder wenn die Sonne schon untergegangen ist oder gerade untergeht. Jetzt haben wir aber auch in einer der letzten Folgen zum Thema Schnecken genau darüber gesprochen. Und wie war das noch gleich? Eins ist besser als das andere, nicht wahr?
Genau, morgens ist besser als abends, weil wenn ich abends gieße, dann ist mein Boden ja in die Nacht hinein feucht und das lieben die Schnecken, die mögen feuchte Stellen und sie sind eher nachtaktiv, das heißt, sie fühlen sich wohler. Deshalb, wenn wir jetzt beides vereinen, möglichst wassereffizient und möglichst gut gegen Schnecken, dann morgens gießen. Dann, ich habe den Namen nicht nachgeguckt, weißt du noch, wie diese Tonkrüge heißen, die man in den Boden setzt?
Ja, die hatten irgend sowas Spanisches.
Olu oder irgendwas oder so in die Richtung heißen die, glaube ich. Mhm. Hat mich eine Ärztin jetzt darauf angesprochen. Sie hat gefragt, was wir machen. Habe ich von unserem Startup erzählt. Und hat sie erzählt, dass sie in ihrer Heimat, die ich leider vergessen habe, dass sie auch immer diese Tonkrüge benutzt haben, ob wir das kennen. Habe ich gesagt, ja, kennen wir. Ich hab den Namen noch nicht auf dem Schirm. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, falls sie uns jetzt zuhört, weil ich sie so überzeugt habe von uns. Es tut mir leid, ich werde es zur nächsten Folge sicher nachgucken.
Genau, kurze Beschreibung, was es sind. Es sind im Grunde so ja, Flaschen aus rohem Ton gebrannt oder manchmal auch Kugeln aus rohem Ton gebrannt, die so eine Verspitzung haben, mit der sie in den Boden eingestochen werden können. Und der Ton hat die Eigenschaft, dass er Wasser aufnimmt und Wasser abgibt. Das heißt, wenn wir in diese Flasche Wasser reinfüllen, dann diffundiert langsam das Wasser durch diesen Ton nach außen hinweg. Und wenn wir diese Flasche dann in die Erde stecken, dann haben wir, wenn wir die Flasche einmal auffüllen, über längere Zeit wenig Wasser, die dann das dann an die Erde abgegeben werden kann. So können wir zum Beispiel auch über Zeit wässern.
Genau, was sie mir noch erzählt hat, bei ihnen sind immer Eidechsen reingefallen, deshalb haben sie es irgendwann aufgehört. Ich habe mich aber gefragt, warum sie nicht einfach einen Deckel drauf gemacht haben. Aber das wird sicher irgendeinen Grund haben. So, wir haben jetzt effizient bewässern, haben wir, glaube ich, alles abgehakt, was wir sagen wollten. Kommen wir zu Punkt 6 von 7. Und das ist ein Punkt, der auch eigentlich zum Thema Boden verbessern passt, aber so wichtig ist, dass er selber aufgeführt wurde. Und zwar das Thema Mulch. Nutze Mulch ist Punkt Nummer 6. Nils, warum sollte ich denn mulchen und warum ist das so wichtig?
Ja, das war der Punkt, den ich nämlich auch eben schon einmal ansprechen wollte, zum Thema Boden verbessern. Mulch hat ganz viele positive Eigenschaften. Die wichtigste und jetzt auch hier für die effiziente Bewässerung am relevantesten ist wahrscheinlich, dass der Boden bedeckt ist. Man kann sich das vorstellen, wenn ich eine offene Fläche Boden habe und der Boden ist feucht und dann kommt die Sonne, knallt da drauf und der Wind geht darüber und weht daran vorbei, dass der Boden ganz schnell Feuchtigkeit verliert. Wenn wir dem Boden jetzt aber eine Schutzschicht geben, die verhindert, dass die Sonne direkt auf den Boden trifft und dass der Wind direkt am Boden entlang saust, dann können wir verhindern, dass der Boden austrocknet. Und genau das machen wir mit dem Mulch. Das heißt, wir bringen totes, organisches Material, man kann auch andere Sachen nutzen, können wir gleich drauf zu sprechen, bringen wir aus und das sorgt dann dafür, dass der Boden geschützt bleibt und auch selbst nach längerer Trockenzeit der Boden noch eine erhöhte Feuchtigkeit hat. Und das haben wir beide ja selber erlebt bei uns im Garten, nicht wahr?
Ja, wir haben selber viel gemulcht, große Mulchfreunde, wir haben immer mit Stroh gemulcht. Hat natürlich durch das weite CN-Verhältnis auch einen Nachteil, aber da gehen wir vielleicht mal in einer anderen Folge drauf ein. Und es gibt natürlich dazu auch entsprechende Studien, wie viel der Wasserverbrauch denn dadurch gesenkt wird. Und in einer semiariden Region in Australien hat eine Studie gezeigt, dass das Mulchen den Wasserverbrauch um bis zu 50% reduziert hat. Und eine Studie in den USA hat auch 30% gezeigt. Also auf jeden Fall große Wasserersparnisse. Wir haben ja eben gelernt, wenn die Stadt 30% Wasser spart, dann sind das schon ein paar Millionen. In unserem Garten ist es nicht ganz so viel, aber es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und macht vielleicht den Unterschied zwischen, ich muss viel wässern zu, der Regen reicht vielleicht sogar schon aus, um meinen Boden zu bewässern. Ein anderer wichtiger Punkt, vielleicht das gleich, ist auch noch, dass wir damit auch den Humusaufbau fördern. Wir haben eben gesagt, Humus ist super wichtig. Wenn wir mit organischem Material mulchen, verrottet es langsam und fördert somit auch unseren Humusaufbau.
Genau. In der Studie hat sie gesagt, semi-arid, das heißt praktisch ein halbtrockenes Gebiet, so eine Art Steppe könnte man sich vorstellen.
Eine Art halbtrockene Steppe, ja. Genau.
Ja, genau. Richtig.
Man muss natürlich, du hast es eben vielleicht schon angesprochen oder wolltest es andeuten, man muss nicht unbedingt mit organischem Material mulchen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Die eine ist es, man kann auch mit Steinen mulchen. Und das ist gerade in Gebieten, wo es sehr trocken ist, wo man vielleicht gar nicht so das organische Material hat, um damit zu mulchen. Dann kann man auch Steine benutzen. Die würde ich nicht ganz so dick verteilen wie das normale Mulch. Also normale Mulchschichten sind ja so 10 cm ungefähr. Bei den Steinen würde ich vielleicht eher auf 5 gehen. Und die haben natürlich auch das Problem, dass die sich erhitzen und die Hitze speichern und den Boden damit noch mehr erwärmen können. Deshalb damit ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sind Steine da auch eine andere Lösung. Hast du noch einen anderen Punkt neben Steinen und organischen Mulchmaterialien?
Ja, man kann ja im Grunde alles Mögliche rausbringen. Also ich habe auch schon davon gelesen, dass man mit Kunststoff zum Beispiel mulchen kann. Bin ich überhaupt kein Fan von. Genau, man kann auch, es gibt auch sogenannte Mulchfolien, beziehungsweise es gibt hier so dicke schwarze Folien, die man über die Erde ziehen kann. Das ist jetzt kein Mulch, aber das hat einen ähnlichen Effekt. Also der Boden wird abgedeckt. Das wird dann meist gemacht, wenn man zum Beispiel die darunterliegenden Pflanzen abtöten möchte zum Beispiel. Aber damit wollte ich im Grunde nur sagen, man kann im Grunde alle möglichen Materialien benutzen. Worauf man achten sollte ist, bringt das Mulch, was ich einbringe, irgendetwas Schlechtes auf die Fläche? Also ich würde kein Mulch benutzen, was irgendwie belastet ist zum Beispiel, ne? Sei es mit Schwermetallen oder anderen Giftstoffen. Und hat das Mulch einen positiven Effekt? Also jetzt im Verhältnis zwischen dem organischen Mulch, was wir eben angesprochen hatten, und dem Steinmulch, hat das Steinmulch keinen direkten positiven Effekt. Also ne, das verbessert den Boden nicht. Das organische Mulch zum Beispiel schon.
Ja, das heißt auch übrigens der Mulch.
Genau. Was man auch machen kann, wenn wir zum Beispiel eine Gründüngung oder eine Bodenbedeckung, das ergänzt das praktisch. Damit hat man natürlich wieder nur das Problem, dass das, was dann da wächst, braucht ja auch irgendwie Wasser zum Wachsen. Aber es hat den Effekt eben auch, dass der Boden nicht direkt von der Sonne und vom Wind angegriffen werden kann.
Genau, Lebendmulch wollte ich eigentlich eben auch darauf hinaus. Und zwar kann man hier zum Beispiel den von mir eben angesprochenen Thymian, Sandthymian zum Beispiel, sehr gut benutzen. Das ist so eine Thymianpflanze, die maximal 5 cm hoch wird, auch winterhart ist und den Boden sehr gut bedeckt und sieht auch sehr gut aus. Bin ich großer Fan von. Mulchen, also ihr seht, ist Mulchen eigentlich das, was ihr unbedingt machen solltet. Auch wenn es, selbst wenn es nicht darum ginge, Wasser zu sparen, hat es noch so viele Vorteile, dass sich das lohnen würde. Kommen wir zu unserem Punkt Nummer 7. Und das ist jetzt okay, wir haben jetzt alles fertig. Unser ganzer Garten steht. Jetzt geht es noch darum, dass wir die Pflege darauf anpassen, dass wir weniger Wasser im Garten brauchen. Hast du da einen Tipp für uns, wie wir unseren Garten dahingehend pflegen können?
Ja, oder dass wir eben zum Beispiel Gebiete haben, wo wir sagen, die wässern wir nicht. Also wir haben ja zum Beispiel auch schon öfters über Wildblumenwiesen gesprochen. Das heißt, wir haben, und eine Wildblumenwiese, wenn die einmal angewachsen ist, dann braucht sie keine Bewässerung. Sie soll ja wild wachsen und sollte auch mit den klimatischen Bedingungen, die hier herrschen, zurechtkommen. Das heißt, wir haben dadurch schon einmal einen verringerten Wasserbedarf, dass wir die Fläche, die Wasser braucht und die Pflege, die wasserintensive Fläche braucht, verringert haben.
Okay, ich habe unter Pflege was anderes verstanden. Also du hast unter Pflege verstanden, dass man es quasi nicht mehr pflegt. Dass es so anpasst,
bestimmte
dass,
Teile.
Dass man es nicht mehr pflegen muss. Okay, ich habe es eher so dahingehend verstanden, dass wir zum Beispiel unsere Bäume und unsere Sträucher effektiver gestalten, dass sie mit dem Wasser, was wir ihnen zur Verfügung stellen, effektiver arbeiten, indem wir sie zum Beispiel beschneiden. Also das Beschneiden von Obstbäumen zum Beispiel ist sehr wichtig, um deren Wasserverbrauch effizienter zu gestalten. Also pro Liter Wasser quasi den Fruchtertrag, den wir haben. Ein anderer Punkt ist, dass wir natürlich Pflanzen auf Schädlingsbefall kontrollieren. Denn wenn wir mit Schädlingen befallene Pflanzen haben, können sie weniger Früchte ausbringen, brauchen aber natürlich trotzdem Wasser, sodass wir dann ein bisschen Wasser verschwenden an die Pflanze, die weniger oder keine Früchte ausbilden kann oder die Früchte davon befallen werden. Deshalb ist die Schädlingskontrolle auch im Hinblick auf die Wassernutzung sehr wichtig. Okay, der Nils ist verstummt ob meiner Aussagen. Dem entnehme ich, dass du nichts mehr dem hinzuzufügen hast.
Nichts Direktes mehr. Ich hätte noch was zu merken, was ich jetzt nicht genau in die 7 Kategorien mit reinpacken konnte. Aber ich möchte dich erstmal, wenn du noch was zur Pflege hinzuzufügen hast, dann...
Bitte, bitte.
Und zwar ist das, also wir hatten ja darüber gesprochen, Wasserspeicherung im Boden. Und wenn das nicht möglich ist, wäre das Wasserspeicherung in Behältern. Ne? Sei es jetzt wenn wir die Möglichkeit haben, in einem Teich zum Beispiel kann Wasser gespeichert werden. Da haben wir natürlich auch wieder Verdunstung, aber zum Beispiel auch in Regentanks, in Tonnen. Und das habe ich auch aus persönlicher Erfahrung gelernt, dass man nie genügend Wasserspeicher haben kann. Also die Menge an Wasser, die im Frühjahr fällt, wenn man davon möglichst viel bis in den Sommer mit hineinnehmen kann, dann kann man diese Wasserthematik natürlich auch etwas entspannen. So, das heißt, dass jedes Dach, was wir haben, sollte ein Regenrohr haben und jedes Regenrohr sollte irgendwo hingehen, wo das Wasser genutzt werden kann. Weil wenn es einfach in die Kanalisation fließt, dann wird es dadurch ganz schnell irgendwelchen Flüssen zugeleitet und das landet dann im Meer und dann haben wir nichts mehr davon. Das heißt, das wäre etwas, was ich, gut, jetzt in Colorado weiß ich nicht, wie stark das da eine Thematik ist, wie viel Regen sie da wirklich abbekommen, ob sie überhaupt sowas wie Wasserspeicher da haben. Was ich aber zumindest bei uns in den Breitengraden auf jeden Fall mit forcieren würde, vielleicht sogar direkt beim allerersten Punkt bei Planung und Design, halt genügend Wasserspeicher an die verschiedenen Stellen packen.
Sehr gut, sehr gut. Ich fasse nochmal die Punkte zusammen, die wir jetzt hatten. Also wir haben 7 Punkte, um unseren Garten nach dem Zero-Scaping-Prinzip zu gestalten. Serie geschrieben, nicht Zero. Wir haben Punkt 1, Planung und Design. Hier achten wir drauf, dass wir schattige Plätze haben, dass wir das Wasser durch Hügel senken und Swales eben entsprechend leiten. Dann haben wir den zweiten Punkt, wir verbessern den Boden. Zum einen die Wasserspeicherkapazität des Bodens, als auch wie gut das Wasser, wie durchlässig der Boden ist, um Wasser eben einzulassen, damit es nicht einfach wegfließt. Hierzu können wir den Humusaufbau zum Beispiel fördern. Wir können Pflanzenkohle benutzen, die sollten wir sowieso benutzen. Oder Urgesteinsmehl zum Beispiel. Rasenflächen sollten wir beschränken und nur da einsetzen, wo wir sie brauchen. Der Nils hatte das Thema Sport oder Erholung, Yoga, was auch immer. Wenn ihr sie benutzt, dann gerne. Ansonsten auf ein Minimum reduzieren, nicht mehr als 20%, weil Gras eben mit die durstigste Pflanze im Garten ist. Dann die richtige Pflanzenauswahl. Gucken, brauchen die Pflanzen viel Wasser, brauchen sie wenig Wasser? Und, das gehört noch zu Punkt 1, Pflanzen, die viel brauchen, zusammenpflanzen und Pflanzen, die wenig brauchen, auch zusammenpflanzen, Direktsaat, immer besser als nachträglich pflanzen. Dann Punkt 5, Pflanzen effizient bewässern, Tröpfchenbewässerung, wenn es geht, ansonsten morgens gießen und möglichst nah an die Wurzel. Dann Punkt 6, Mulch nutzen, das schützt den Boden vor der Transpiration oder verringert das, bis zu 50% sind die Studien, die ich hier rausgesucht habe. Lebendmulch oder Steine kann man auch benutzen. Und Punkt 7, angepasste Pflege. Das heißt, entweder so arbeiten, dass ich nicht mehr pflegen muss, oder eben durch die Pflege das Ganze optimieren und dafür sorgen, dass ich keinen Ausschuss habe, was zum Beispiel durch Schädlingsbefall passiert. Puh, großes Thema, wichtiges Thema, könnte man auch noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber ich finde, wenn man seinen Garten vielleicht anpasst, dann kann man dem Ganzen doch ein bisschen entspannter entgegenblicken. Ich finde auch, die Permakultur hat auch viele spannende Ansätze, die dafür sorgen, dass ich eben mit diesen Problemen besser klarkomme. Deshalb würde es mich freuen, wenn wir noch mal ein bisschen über Permakultur sprechen, vielleicht ja in einer der nächsten Folgen.
Ganz genau. Wenn euch jetzt viele Fragen aufgekommen sind zu den Themen, die wir vielleicht heute diskutiert haben, oder auch zu anderen Themen, möchte ich noch einmal dazu aufrufen. Wir werden zu unserer 100. Folge eine Q&A-Folge machen und da sammeln wir Fragen von euch Zuhörenden ein und werden die dann intensiv beantworten. Das findet ihr in der Beschreibung, Podcast-Beschreibung.
Also bei Spotify gibt es ein Q&A-Tool, da könnt ihr einfach antworten, einfach in die Shownotes der Podcast gucken. Ansonsten gibt es bald eine Story bei Instagram. Da könnt ihr uns, wenn ihr uns folgt, bleibt ihr da auch auf dem Laufenden und könnt da mitmachen. Ansonsten schreibt uns eine Mail an podcast@keepitgrün.de oder eine Direktnachricht bei Instagram ist auch immer gut. Wir freuen uns da auf eure Fragen, egal ob es zum Thema Garten ist, über uns, über unser Startup, was auch immer. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet diesen Podcast gerne gut. Schreibt eine Rezension bei iTunes, bei Apple Podcasts heißt es ja inzwischen, und bewertet uns bei Spotify und folgt uns bei Instagram. Ansonsten keepitgrün.de, da gibt es sehr viele Ratgeber zu allen Artikeln, zu allen Themen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht ein bisschen was im Garten und wir sehen uns bis dahin. Ciao.
Tschüss. Beep, 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 beep.